Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte euch heute Morgen ganz herzlich grüßen im Namen unseres Erlösers. Und wir wollen gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Und zwar lasst uns aufschlagen im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 14 bis 22 und diesen Abschnitt gemeinsam miteinander lesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 14 bis 22. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir nehmen alle teil an dem einen Brot. Seht auf Israel nach dem Fleisch, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass ein Götzenopfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwa stärker als er? Wir haben letzte Woche uns schon einen Überblick verschafft über den Zusammenhang, in dem diese Verse eingebunden sind. Da ist es einfach ganz, ganz wichtig zu sehen und zu verstehen, dass die Kapitel 8 bis 10 im 1. Korintherbrief einen Zusammenhang, ein Themenkomplex bilden. Und es ist wichtig, diesen Zusammenhang zu verstehen, damit wir die einzelnen Aussagen, die wir hier in den Versen 14 bis 22 haben, verstehen können. Das Thema, um das es hier geht, ist das Essen von Götzenopferfleisch. Ein Thema, ich habe es ja versucht, letztes Mal zu erklären, das für die Korinther in ihrem Alltag beständig präsent war. Sie wurden immer und immer wieder damit konfrontiert. Und je nachdem, was für Entscheidungen sie trafen, hatte das auch gravierende gesellschaftliche Folgen für sie. Aber was diesen Abschnitt auch so wertvoll macht, gerade für uns heute, ist, dass der Geist Gottes den Apostel Paulus dazu inspiriert hat, in diesen drei Kapiteln zeitlose Prinzipien aufzustellen. Prinzipien, die uns helfen können in Bezug auf Entscheidungen, die wir zu treffen haben, und welche Überlegungen uns da leiten sollen. Und wir können auch viel lernen über den gegenseitigen Umgang als Brüdern und Schwestern im Herrn. Und ich möchte zu Beginn diese Prinzipien, diese allgemeingültigen Prinzipien bei Gewissensfragen, bei Fragen, wo es letztendlich keine klare Schriftstelle dazu gibt, sondern wo wir Prinzipien ableiten müssen, die uns dann in unserer Entscheidungsfindung und zu unserer Handlung und zu einer hoffentlich weisen und richtigen Entscheidung helfen sollen, möchte ich diese Prinzipien, die wir hier in diesem Abschnitt in 1. Korinther 8 bis 10 lernen können, uns nochmal kurz aufzeigen. Der erste Punkt ist, die Frage nach der Erkenntnis. Hier gab es in Korinth eine große Gruppe, die hat sich auf ihre Erkenntnis berufen. Und sie haben ihre Erkenntnis sozusagen zum Null plus Ultra erklärt. Und deswegen stellt Paulus als erstes die Frage nach der von Gott gewirkten oder nach menschlicher Erkenntnis. Und es gibt einen Punkt, wo wir diese zwei Dinge oder wo wir die Erkenntnis sehr gut unterscheiden können, nämlich an ihrer Frucht. Menschliche Erkenntnis, und das zeigt uns die Schrift immer wieder, sie bläht auf. Sie führt zu Hochmut. Sie macht denjenigen, der meint, eine besondere Erkenntnis zu haben, macht sie vor allem stolz. Und wenn wir ehrlich sind, das finden wir auch immer wieder in der Christenheit. Und wahrscheinlich kennen wir das auch aus unserem Leben. Zum Beispiel eine Bewegung, mit der ich sehr verbunden bin, mit der Brüderbewegung. Sie rühmt sich ja besondere Erkenntnis, dass sie mehr erkannt hat aus der Schrift, als wie viele andere Bewegungen, die vor ihr waren. Aber gerade an der Brüderbewegung kann man sehen, wozu das dann führt, wenn es nicht gottgemäß und in der Abhängigkeit von Gott gebraucht wird, nämlich zu Stolz, zu Hochmut, mit allen seinen schrecklichen Folgen. Und dem, sagt Paulus, steht auf der anderen Seite die echte von Gott gewirkte Erkenntnis gegenüber. Und echte von Gott gewirkte Erkenntnis, sie zeigt sich vor allem an zwei Früchten. Das ist einmal das Bewusstsein der Gnade Gottes. Weil Paulus sagt, die wahre Erkenntnis besteht nicht darin, dass ich jetzt etwas erkannt habe, dass ich etwas weiß, dass ich mehr Wissen habe wie jemand anderes, sondern die wahre Erkenntnis besteht darin, zu erkennen, dass ich von Gott erkannt worden bin. Dass er in seiner Gnade an mir völlig unverdient gehandelt hat, mich zu sich gezogen hat, mich zu sich in eine tiefe, innige Beziehung gebracht hat. Und dieses Bewusstsein ist der erste Schritt echter, von Gott gegebener und gewirkter Erkenntnis. Und daraus folgt dann eine zweite Frucht. Echte Erkenntnis wird immer zur Liebe Gott gegenüber und zur Liebe meinem Mitbruder, meiner Mitschwester gegenüber führen. Und das bringt uns zum zweiten Grundsatz, dem Grundsatz der Liebe. Welche Auswirkungen haben meine Entscheidungen, mein Handeln für meine Geschwister? Erbaut, fördert es sie in ihrem Glauben? Oder wird mein Handeln, werden meine Entscheidungen für meinen Mitbruder, meine Mitschwester zu einem Anstoß? Und das Wort Anstoß in der Bibel, das meint ja ursprünglich das Stellholz in einer Falle. Wenn das umfällt, schnappt die Falle zu. Und sind meine Entscheidungen, die dann entsprechende Handlungen nach sich ziehen, sind die für meinen Bruder, für meine Schwester wie so eine Art Stellholz, das ihn geistlich dann in eine Falle hineinbringt, dass die Falle zuschnappt, verleitet es ihn zum Sündigen, verleitet es ihn dazu, dass er dann sogar gegen sein eigenes Gewissen handeln muss. Oder bin ich auf der anderen Seite bereit, auf meine eigenen Freiheit und meine eigenen Rechte um meines Bruders, meiner Schwester willen zu verzichten, um sie im Glauben zu fordern, um sie in der Nachfolge und in der Treue zum Herrn Jesus zu ermutigen. Der dritte Grundsatz ist, dient meine Entscheidung, dient auch die praktische Handlung, die daraus dann folgt, zur Förderung des Evangeliums? Oder ist sie gar ein Hindernis für das Evangelium? Paulus war bereit, alles dafür zu tun, dass das Evangelium gefördert wird. Er war bereit, auf persönliche Rechte, auf persönliche Freiheiten zu verzichten. Er hatte das eine große Anliegen, dass Menschen zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommen. Der nächste Grundsatz ist, den wir uns bei Entscheidungen immer wieder fragen sollen, dient das, was ich vorhabe, dient das, was ich meine, erkannt zu haben, was ich will, dient es wirklich zur Verherrlichung Gottes? Wird Gott dadurch geehrt? Wird der Herr Jesus dadurch groß gemacht? Und ein letzter Grundsatz, wo wir uns auch immer wieder fragen sollten, ist die Frage nach dem Zeugnis. Wie hat das, was ich vorhabe, wie hat das, was ich will, was ich tue, Welche Wirkung hat das auf Ungläubige? Denn auch da, wenn wir ganz ehrlich sind, die Bibel zeigt uns zwei Dinge, wo wir den Ungläubigen einen Anstoß sein werden. Das erste ist das Evangelium. Weil es der sündige Mensch nicht erträgt, dass ihm aufgezeigt wird, dass er ein elendiger, verdorbener Sünder ist. Und jeder, der schon Gespräche mit Ungläubigen geführt hat, der kennt es, wie gerade an diesem Punkt die Menschen dann oft sehr aggressiv werden. Genauso wenig kann es der Sünder ertragen, dass es nur einen einzigen Weg gibt, um errettet zu werden, nämlich den Herrn Jesus. Und dass er nichts tun kann, als wie allein sich an den Herrn Jesus zu klammern und sein ganzes Vertrauen auf den Herrn zu setzen. Und was genauso immer wieder den Feindschaft und den Widerspruch der Ungläubigen hervorrufen wird, ist, wenn wir ihnen zeigen, wenn sie es ablehnen, dass es dann ewige Konsequenzen haben wird, dass sie auf ewig gerichtet werden, auf ewig verdammt werden. Und diese anstößigen Punkte, die dürfen wir niemals irgendwie abmildern, versuchen abzuschleifen, wie es heute oft versucht wird, um den Menschen sozusagen es in Anführungszeichen, wie man sagt, einfacher zu machen, dass sie das Evangelium annehmen können. Dann würden wir untreu gegenüber Gott werden. Das müssen wir uns bewusst werden. Mit diesen Punkten werden wir immer Anstoß erregen. Und das Zweite, das zeigt uns der erste Petrusbrief auf, womit wir Anstoß erregen werden, ist, wenn wir im Willen Gottes leben und wandeln, wenn wir in der Gerechtigkeit leben und wandeln. Aber oftmals müssen wir leider zugeben, sind es so viele andere Dinge, durch die wir Anstoß bei den Ungläubigen erregen. Unser Verhalten, unsere Worte, unsere mangelnde Sanftmut, unsere mangelnde Demut und so weiter und so fort. Und Paulus zeigt hier in diesem Abschnitt jetzt in 1. Korinther 10 ab Vers 14 einen weiteren Grundsatz auf, nämlich der Grundsatz der Gemeinschaft. Welche Anteilnahme kommt durch meine Entscheidung oder durch mein Verhalten zum Ausdruck? Welche Verbindungen, welche Beziehungen gehe ich durch meine Entscheidungen, durch mein Handeln ein? Und deswegen in Vers 14 fängt er an, darum meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Paulus beginnt jetzt mit einer grundsätzlichen Aufforderung. Er beginnt mit einem Befehl als die Antwort auf das Problem, ob ein Kind Gottes an einer Feier im Götzendienst, im Götzentempel teilnehmen kann und teilnehmen darf. Und seine Antwort ist klar, flieht den Götzendienst. Und dieses Wort fliehen heißt so viel wie, kehrt euch bewusst davon ab. Man könnte eigentlich noch deutlicher übersetzen, flieht weit weg vom Götzendienst. Fliehen bedeutet, dass man seine ganze Kraft, seine ganze Energie dafür einsetzt, um einer großen Gefahr zu entkommen. Wenn euch im Dschungel ein Löwe begegnet, dann flieht ihr. Das heißt, ihr setzt eure ganze Kraft, eure ganze Energie ein, um dem zu entkommen. Und es beginnt praktisch schon damit, dass wir alles vermeiden, was diese Gefahr, was auch das Begehren, was auch dieses Verlangen wachrufen könnte. Um das auch zu illustrieren, was Fliehen geistlich bedeutet, eine ähnliche Formulierung verwendet Paulus im 1. Korintherbrief bereits schon in Kapitel 6 und Vers 18. Da schreibt er nämlich, flieht die Hurerei. Und wir haben im Alten Testament eine sehr schöne Illustration, was fliehen bedeutet, nämlich das Beispiel Josefs in 1. Mose Kapitel 39. 1. Mose Kapitel 39 ab Vers 6. Josef im Hause Potiphars. Und dann heißt es, und er, gemeint ist Potiphar, überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts bei ihm, außer um das Brot, das er aß. Und Josef war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sprach, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus, und alles, was er hat, hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Haus als ich, und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, da du seine Frau bist, und wie sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, als sie Josef Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein, da geschah es, an solchem Tag, dass er ins Haus ging, um seine Arbeit zu tun, und kein Mensch von den Leuten des Hauses war dort im Haus, und sie ergriff ihn bei seinem Gewand und sprach, liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Ja, hier haben wir eine sehr schöne Illustration, was im geistlichen Sinne fliehen bedeutet. Hier war Josef in der absoluten Gefahr, sich zu versündigen. Und jetzt gab es kein Spielen, kein ja, gucken, wie weit kann ich mal gehen, sondern es gab nur eines, Flucht weg. Das war das Einzige, wodurch er sich vor dieser Sünde bewahren konnte. Und genau mit der gleichen Ernsthaftigkeit anzuwenden, fordert Paulus hier auf in 1. Korinther 10, Vers 14, flieht. Wer sich's notieren möchte, es gibt noch einmal zwei Bereiche, wo die Schrift uns auffordert zum Fliehen. 1. Timotheus 6, Vers 10, die Geldliebe. Und 2. Timotheus 2, Vers 22, die jugendlichen Begierde. Was hier auch noch interessant ist, ist dieses Wort fliehen. Das steht hier im Präsens. Das drückt also einen Durativ aus. Es geht hier nicht nur um eine einmalige Handlung, sondern es soll etwas sein, das uns beständig kennzeichnet. Wo diese gewissen geistlichen Gefahren sind, wie der Götzendienst und die Hurerei, da muss es uns in Fleisch und Bein übergehen, da muss es unsere Herzens- und Lebenshaltung sein, beständig vor diesen Dingen zu fliehen. Und wie oft kämpfen wir auch damit, dass wir in Bezug auf Versuchungen, auf Gefahren oft leichtfertig sind. Und das ist interessant, das ist auch der Zusammenhang, den Paulus hier herstellt. Dieser Vers beginnt ja mit einem Darum. Das heißt, Paulus zieht eine Schlussfolgerung aus den Versen 1 bis 13 in diesem Kapitel. Und in den Versen 1 bis 13, da hat Paulus das warnende Beispiel aus der Geschichte Israels in der Wüstenwanderung gegeben. Indem er nämlich aufzeigt, die Israeliten, die Gott aus Ägypten befreit hatte, sie hatten alle Vorrechte. Und er spielt an Dinge wie die Taufe, an das Mahl des Herrn. Und so gab es in Korinth wahrscheinlich viele, die gesagt haben, was soll uns schon groß passieren? Wir haben doch all die Vorrechte und Segnungen des Christentums. Ich bin getauft. Ich nehme regelmäßig am Mahl des Herrn teil. Was soll mir schon geistlich passieren? Welchen geistlichen Schaden kann ich schon nehmen? Und Paulus sagt ganz klar am Beispiel des Volkes Israel, Vorsicht, mein Freund. Vorsicht, mein Freund. Gott richtet Sünde. Und als Gläubige, egal welche Vorrechte wir haben, sind wir verantwortlich für unser Handeln und müssen die Konsequenzen unseres Handelns tragen. Und er warnt damit vor Leichtfertigkeit, vor dem Spielen mit Feuer. Und das ist ja auch etwas, was man ja oft bei jungen Geschwistern sieht oder miterlebt, und auch wir Alten sind nicht davon gefeit, obwohl wir es vielleicht manchmal ein bisschen besser wissen, zu frommer zu verkleiden, immer die Frage, ja, wie weit kann ich denn gehen? Was darf ich denn als Christ noch? Wie weit kann ich denn gehen, dass es Sünde ist? Anstatt eng beim Herrn zu bleiben und zu fragen, was will eigentlich der Herr? Wie kann ich ihn verherrlichen? Wir sind oft schon so wie Schafe, die immer versuchen, am äußersten Rand abzugrasen, zu kurz vor knapp, bevor man es dann den Abgrund hinuntergeht. Anstatt wirklich beim Hirten zu bleiben, wo es die beste Nahrung gibt. Und davor warnt Paulus. Er sagt, spielt nicht mit dem Feuer. Seid konsequent. Es gibt bestimmte Dinge, wo wir Versuchungen uns gar nicht aussetzen sollen, sondern es hilft nur kompromisslose, konsequente Trennung, flieht. Aber wir haben hier in diesem Vers 14 nochmal eine Besonderheit und das ist die Anrede, meine Geliebten. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Korinther waren, das ist ja eine der Gemeinden, wo wir es leider sagen müssen, das war eine der Gemeinden, an die Paulus schrieb, die mit im schlechtesten Zustand war. Und trotzdem sagt er Geliebte. Ja, trotz aller Fleischlichkeit, trotz ihres schlechten geistlichen Zustandes, kommt hier seine Liebe, seine Fürsorge für sie zum Ausdruck. Er zeigt, auch wenn sie mit ihm teilweise gekämpft haben und ihm unberechtigte Vorwürfe gemacht haben, zeigt er trotzdem seine persönliche Zuneigung zu ihm, dass er ein tiefes Anliegen für sie hat. Und aus diesem tiefen Anliegen heraus kommen diese klaren, scharfen Warnungen und Ermahnungen. Und das Herzens- und die Herzenshaltung, die Paulus ihnen gegenüber hat, sehen wir dann auch in Vers 15, wie er weiter fortfährt, indem er sagt, ich rede als zu Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Und das ist auch etwas, wo wir vor allem auch als verantwortliche Brüder lernen können, wie Paulus hier vorgeht. Trotz des mehr als fragwürdigen Zustandes der Korinther, ihrem Stolz, ihrer Selbstaufgeblasenheit, ihrer Leichtfertigkeit, auch ihrer Selbstherrlichkeit, versucht Paulus sie an der Hand zu nehmen. Es ist nicht einfach so, dass er ihnen das vor den Latz knallt nach dem Motto Vogel friss oder stirb, sondern er versucht sie zu einem richtigen Urteil durch die Schrift anzuleiten. Er legt ihnen den Sachverhalt vor und appelliert an sie und traut ihnen auch zu, dass sie die richtigen Schlüsse daraus ziehen, sprich die richtigen Entscheidungen treffen, aus denen dann auch die richtigen Handlungen folgen. Paulus sagt hier sozusagen sinngemäß, ihr lieben Korinther, ich traue euch zu, wenn ich euch jetzt meine Argumente liefere, sowohl von der Schrift als auch aus dem, was ihr kennt, dass ihr dann in der Lage seid, zu sehen, dass das wirklich Gottes Wille ist und dass ihr dann auch in der Lage seid, die richtigen Entscheidungen mit den entsprechenden praktischen Konsequenzen zu treffen. Und was ist jetzt sein Argument in diesen Versen? Was legt er ihnen vor? Paulus zeigt auf, Essen bedeutet immer und ist immer Ausdruck von Gemeinschaft und Teilhabe. Und steht das Essen, steht die Mahlzeit in Verbindung mit einem Altar, das heißt einer, ich nenne es jetzt mal allgemein, einer gottesdienstlichen Handlung, dann wird durch das Essen Gemeinschaft, Teilhabe mit dem ausgedrückt, für was der Altar steht, mit dem ausgedrückt, was der Altar repräsentiert. Matthew Henry hat es in seinem Kommentar schön ausgedrückt. Er schreibt folgendes, das Festmahl zu essen heißt am Opfer teilzuhaben und damit der Gast des einen zu sein, dem das Opfer dargebracht wurde. Und all dies ist ein Zeichen der Freundschaft ihm, also dem Gastgeber gegenüber, dem Einladenden gegenüber. Und Paulus macht es an zwei Beispielen deutlich, in Vers 16 und 17, indem er das Mahl des Herrn hernimmt und sagt, genau diese Tatsache, das erlebt ihr, erfahrt ihr, das praktiziert ihr, wenn ihr am Mahl des Herrn teilnimmt. In Vers 18 zeigt er genau das gleiche Prinzip am Beispiel des Volkes Israel. Wobei der Vers 18 kann zweifach oder wird zweifach ausgelegt, wobei es keine Rolle spielt, wie wir es verstehen, weil das Prinzip und die Aussage dahinter ist die gleiche. Viele Schriftausleger verstehen darunter das Friedensopfer, weil beim Friedensopfer war es so, dass Gott einen Teil des Opfers bekommen hat und es war das einzige Opfer, bei dem der Opfernde einen Teil von dem Opfer, das auf dem Altar dargebracht hat, bekommen hat. Und so hat zum Beispiel, somit hat symbolisch beim Friedensopfer Gott und der Opfernde von dem gleichen Opfertier sozusagen gegessen und damit haben sie Gemeinschaft miteinander gehabt. Manche Schriftausleger beziehen Vers 18 aber auch auf die Sache mit dem goldenen Kalb in der Wüste am Berg Sinai, aber da ist das Prinzip das gleiche, doch das, dass Israel, dieses goldene Kalb war ja verbunden auch mit einem Opfer, dass man diesen goldenen Kalb geopfert hat und von diesem Opfer hat das ganze Volk gegessen. Und dadurch zeigt Paulus aus, haben sie Gemeinschaft, Anteilnahme an dem Altar mit dem goldenen Kalb und damit mit dem goldenen Kalb selber zum Ausdruck gebracht. Mit einem Götzenbild. Und Paulus sagt dann, wenn dieses Prinzip für uns Christen gilt, wenn dieses Prinzip für das Volk Israel gilt, dann muss dieses Prinzip auch gelten für alle Götzenaltäre, die es im Heidentum gibt. Und dann stellt er ihnen noch einen Gedanken vor und sagt, ja, ihr habt recht, das steht ja in Kapitel 8, die Götzen gibt es nicht. Es gibt keinen Jupiter, es gibt keine Nike, es gibt keinen Zeus. Aber hinter den Götzen, solltet ihr eines nicht unterschätzen, hinter den Götzen selber, da stecken Dämonen. Reale Mächte und Kräfte der Finsternis. Und deswegen könnt ihr nicht hergehen und sagen, ja gut, wenn es keinen Zeus gibt, dann ist ja auch die Verehrung von Zeus nichtig und ich werde dadurch nicht, wird es, was ihm auf dem Altar dargebracht wird, wird nicht unrein, also kann ich dadurch essen, wie ich will. Aber Paulus sagt, nein, überleg mal. Hinter Zeus stecken Dämonen. Und das, was im Götzenopfertempel auf dem Altar geopfert wird, das wird diesen Dämonen geopfert. Und wenn du dann an einer Mahlzeit teilnimmst, dann bringst du dadurch deine Gemeinschaft, deine Anteilhabe mit diesen geistlichen Mächten, die dahinter stehen, zum Ausdruck. Weil das Gleiche machst du auch beim Mahl des Herrn. Du bringst zum Ausdruck, Brot und Wein ist an sich nichts. Aber das Entscheidende ist doch, was dahinter steht. Dies ist mein Leib. Dies ist mein Blut. Hinter den Symbolen steckt eine klare geistliche Wirklichkeit und Realität. Und deswegen sagt Paulus hier ganz klar, die äußere Teilnahme, egal mit welcher Herzenshaltung du das tust, ob du sagst, das will ich ja gar nicht, mir ist das völlig egal, was mit Zeus passiert und ob der verehrt wird, ich habe mit dem gar nichts am Hut, oder ob du es aus Unkenntnis tust, das Essen von dem Altar bedeutet trotzdem Anteilnahme. Es bedeutet trotzdem Übereinstimmung. Es bedeutet trotzdem, dass du dich mit diesem Gottesdienst, der da abläuft und für wen dieser Gottesdienst ist, dass du dich damit verbindest. Und es kann auch für uns als Gläubige, hat es dieses Argument von Paulus ganz wichtige Schlussfolgerungen. Ich bin deswegen zum Beispiel der völligen Überzeugung, deswegen kann kein Kind Gottes an einer katholischen Messe teilnehmen. Und wenn Gläubige aus dem Katholizismus zum Glauben kommen, dann muss man ihnen das auch klipp und klar sagen. Es geht nicht, es ist unvereinbar. Wer dort dran teilnimmt, und wenn er selbst in seinem Herzen sich vornimmt, ich will nur den biblischen Jesus anbeten, der muss sich klar machen, er macht sich damit eins mit diesem falschen, sakramentalen Jesus-Messe. Das Gleiche gilt auch für charismatische Veranstaltungen oder Veranstaltungen, wo ein falsches Evangelium gepredigt wird. Wo dieser gleiche Grundsatz gilt, dass äußere Teilnahme und bestimmte Formen dann der Gemeinschaft mit diesen Geschwistern zu einer Übereinstimmung, Verbundenheit mit ihnen ausdrücken, wo wir uns niemals damit verbinden können. Und deswegen in Vers 16 kommt jetzt Paulus auf das Mahl des Herrn zu stellen. zu sprechen. Und er tut es, indem er zunächst mal zwei rhetorische Fragen in Bezug auf den Kelch und auf das Brot stellt. Und die Antwort, die auf beide Fragen erwartet wird, ist doch, so ist es. Die erste Frage, die er stellt, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Und die Antwort ist, doch, so ist es. Die zweite Frage ist, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Und wieder ist die Antwort, doch, so ist es. Der erste Ausdruck, der Kelch der Segnung. Hiermit knüpft Paulus an die Einsetzung des Herrn Jesus und an das Mahl des Herrn durch den Herrn Jesus und an das Passamahl an. Denn der dritte Kelch beim Passamahl wurde genannt der Kelch der Segnung. Und es war ja diesen Kelch, den der Herr Jesus genommen hat und dem er eine völlig neue Bedeutung dann gegeben hat, indem er gesagt hat, dieser Kelch ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Ausdruck Kelch der Segnung hat hier aber eine zweifache Bedeutung. Wie gesagt, einmal der Hinweis auf die Passaliturgie. Und in der Passaliturgie wurde dieser Kelch, Kelch der Segnung genannt, weil in Verbindung mit diesem Kelch vier Segenssprüche standen, die der Gastgeber über diesen Kelch ausgesprochen hat. Für uns ist es aber in einem anderen Sinne noch der Kelch der Segnung, weil dieser Kelch in ganz besonderer Weise symbolisch steht für die Segnungen, die wir durch das vergossene Blut des Herrn Jesus empfangen haben. Manche versuchen das so auszudrücken, der Herr Jesus, er hat aus der Hand Gottes den Kelch des Zornes Gottes genommen. Er hat das ganze Gericht, das du und ich, das um unsere Sünde willen über uns hätte kommen müssen, das hat er sozusagen diesen Kelch völlig zu Neige getrunken. Und wir haben dann sozusagen den Kelch der Segnung empfangen, den ganzen Segen, der aus seinem stellvertretenden Werk hervorgeht. Und jetzt kommt ein Wortspiel, das heißt der Kelch der Segnung, den wir segnen. Und dieses Segnen, wir segnen als Handlung, das hat hier die Bedeutung von Loben und Danke. Gott zu segnen bedeutet, Gott zu loben, Gott zu danken, Gutes über Gott auszusprechen. Das heißt, wir danken Gott für das, was dieser Kelch repräsentiert, für das, was dieser Kelch darstellt. Und was stellt er dar? Die Gemeinschaft des Blutes. Gemeinschaft ist ja hier ein Schlüsselwort in diesem Abschnitt. Und der Ausdruck Gemeinschaft bedeutet so viel wie Teilhaben, Anteilhaben an einer Sache. Die neue Genfer Übersetzung hat es sinngemäß eigentlich sehr gut getroffen. Sie übersetzt diesen Vers folgendermaßen: Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Das heißt, dieser Kelch bringt zum Ausdruck, dass jeder, der am Mahl des Herrn teilnimmt, er hat Anteil an dem, was das Blut des Herrn Jesus für uns bewirkt hat. Ich habe Anteil, ich habe Gemeinschaft an den Segnungen, die mit dem Tod des Herrn verbunden sind. Den Segnungen, die Folge dessen sind, dass der Jesus am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen hat. Und wenn wir darüber einmal nachdenken, dann ist das was Gewaltiges, das wirklich nur dazu führen können, dass wir Gott dafür loben, danken und anbeten. Durch die Sünde wurde der Mensch unrein und beschmutzt. Das Blut des Herrn Jesus, Hebräer 9, Vers 14, reinigt unser Gewissen. 1. Johannes 1, Vers 7, reinigt uns von aller Sünde. Offenbarung 1, Vers 5, wir sind durch das Blut des Herrn Jesus gewaschen von aller Sünde. Das heißt, alle Unreinheit, alle Beschmutzung, die Folge des Sündenfalls und der Sünde ist, wird durch das Blut des Herrn Jesus weggewaschen, gereinigt, weggenommen. Dann zeigt uns die Bibel auf, Sünde ist eine Straftat gegen Gott. Und Sünde bedeutet immer Schuld gegenüber Gott, dass der Mensch schuldig wird gegenüber Gott. Aber durch das Blut des Herrn Jesus haben wir Vergebung unserer Sünden. Matthäus 26, Vers 28. Durch das Blut des Herrn Jesus sind wir gerechtfertigt. Von Gott, von dem höchsten Richter für gerecht erklärt. Straffrei. Unschuldig. So, als hätten wir nie gesündigt. Beziehungsweise es wird uns sogar noch seine Gerechtigkeit zugerechnet. Römer 3, Vers 25, Römer 5, Vers 9, verbunden mit seinem Blut. Dann durch die Sünde sind die Menschen in Knechtschaft gekommen. Wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Und damit Sklaven frei werden können, was muss geschehen? Es muss für sie ein Preis, ein Kaufpreis bezahlt werden, der ihnen dann die Freiheit schenkt und dass der Besitzer wechselt. Genau das, sagt die Bibel, ist die Bedeutung des Blutes des Herrn Jesus. Das ist geschehen durch das, dass der Herr Jesus sein Blut vergossen hat. Epheser 1, Vers 7, wir haben die Erlösung durch sein Blut. 1. Petrus 1, Vers 19, wir sind erlöst von dem eitlen Wandel unserer Väter. Dann lehrt die Schrift klar, Sünde ist Feindschaft gegen Gott. Kolosser 1, Vers 20, wir haben Frieden mit Gott durch sein Blut. Sünde hat dazu geführt, dass der Mensch völlig von der Gegenwart Gottes ausgeschlossen worden ist. Wird im Garten Eden angezeigt durch dieses flammende, kreisende Schwert, der Mensch konnte nicht mehr zurück. Und auch wenn wir denken ans Alte Testament, was passiert ist, wenn ein Mensch versucht hat, in die Gegenwart Gottes zu treten, ohne dass er von Gott dazu berechtigt und befugt war, dann war das das sichere Todesurteil. Aber Hebräer 10, Vers 19 und folgende Verse zeigen uns, durch das Blut des Herrn Jesus haben wir jetzt freien Zugang zum Thron der Gnade. Und all das, für all das steht symbolisch dieser Kelch. Wer sozusagen zu diesem Kelch greift und von diesem Kelch trinkt, der bringt damit zum Ausdruck, ich habe daran Anteil. All das, was der Jesus durch sein vergossenes Blut mir erwirkt hat, bewirkt hat, daran habe ich Anteil. Das gehört mir. Nicht, weil ich von diesem Kelch trinke, das ist auch ganz wichtig, so wollen manche das auch formuliert haben, sondern diese Dinge sind uns im Glauben zugelegt. Und das Mahl des Herrn ist sozusagen nur der sichtbare Ausdruck, die Dokumentation nach außen, dass es so ist, dass ich daran Anteil habe. Dann der zweite Teil, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Auch hier wiederum der gleiche Gedanke, das Brot, das wir brechen, es bringt zum Ausdruck, A ist es einmal interessant, es ist das bestimmte Brot, hier steht der bestimmte Artikel, das Brot, das beim Mahl des Herrn gebrochen wird. Und auch dieses Brot zeigt wiederum die Anteilhabe an dem, was der Herr Jesus durch seinen Leib, durch die Hingabe seines Leibes bewirkt. Und dafür gibt es ein Schlüsselkapitel. Wir hatten am Donnerstag in der Bibelstunde schon kurz darüber nachgedacht, möchte aber nochmal da was lesen dazu. Hebräerbrief, Kapitel 10. Weil das ist oft die Seite, wenn es um das Opfer des Herrn Jesus geht, die nicht im Bewusstsein ist, wie die Sache mit dem vergossenen Blut. Wir haben oft in manchen Kreisen auch in Verbindung mit der Heiligungsbewegung eine sehr, sehr einseitige Blutstheologie, wo die Leute dann auch so irrsinnige Sachen machen, wie sie stellen sich jeden Tag unter den Schutz des Blutes. Das ist übrigens was, was die Bibel gar nicht kennt. Das ist eigentlich was Okkultes. Aber das hat damit zu tun, dass sie die zweite Seite, die mit dem Erlösungswerk des Herrn Jesus verbunden ist, nämlich die Seite seines Leibes, die Seite von Hebräer 10, von den Versen, die ich jetzt lesen möchte, weil das überhaupt nicht leider ja oft im Bewusstsein ist, gekannt ist und damit dafür praktisch nichts angefangen wird und auch dafür gedankt und angebetet wird. Hebräer 10, Abvers 7. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das ist auch etwas, an das wir in Verbindung mit Weihnachten denken sollen. Das war der große, ewige Vorsatz des Herrn Jesus, bevor er in diese Welt als Mensch gekommen ist. Er hatte den festen Vorsatz, er will kommen, um den Willen Gottes zu tun. Und Vers 5 sagt uns, deshalb hat Gott ihm einen Leib bereitet. Deswegen ist der Herr Jesus vollkommener Mensch geworden, wo dann der Leib sozusagen das Werkzeug war, durch den der Herr Jesus in vollkommener Weise hier auf dieser Erde den Willen Gottes getan hat. Vers 8, während er vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer, Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die man nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, damit er das Zweite aufrichte. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, Vers 10, durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Das heißt, Kraft seines Willens. Und dieser Wille hat bedeutet, dass er seinen Leib am Kreuz von Golgatha als stellvertretendes Opfer in den Tod gibt. Durch diesen Willen sind wir geheiligt. Das heißt, für Gott abgesondert und zu Gottes Eigentum gemacht worden. Und ich kann es jetzt nur die Dinge kurz erwähnen, vielleicht kann es für den einen oder anderen eine Anregung sein, einfach über die Weihnachtsfeiertage das Versuchen nachzulesen. Das Opfer des Herrn Jesus ist ein Opfer. Aber wir lernen aus dem Alten Testament, dass das Opfer zwei Aspekte, zwei Seiten hat. Und das wird im Alten Testament dargestellt, einmal durch das Sündopfer und einmal durch das Brandopfer. Bei den Sündopfern ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Opfer das vergossene Blut. Ein Sündopfer bedeutet immer, dass das Blut angewendet wurde. Sei es, dass es zum Beispiel in das Heiligtum hineingetragen wurde, gegen den Vorhang gesprengt wurde oder dass Menschen mit diesem Blut besprengt wurden. Beim Brandopfer steht nicht das Blut im Zentrum, da wird eigentlich kaum erwähnt, was mit dem Blut gemacht wird, sondern beim Brandopfer steht im Zentrum des Gedankens dieser duftende Wohlgeruch, der zu Gott aufsteigt und durch den Gott verherrlicht wird. Sowohl beim Brandopfer als auch beim Sündopfer geschah Handauflegung. Derjenige, der geopfert hatte, musste dem Opfertier seine Hände auflegen. Wörtlich steht hier im Hebräischen, er musste seine Hände auf den Kopf, auf den Nacken des Opfertieres, das geschlachtet werden sollte, das geopfert werden sollte, da bringen. Aber die Handauflegung hat eine zweifache symbolische Wirkung. Beim Sündopfer bedeutet die Handauflegung, dass die Sünde des Opfernden auf das Opfertier übergeht. Das Opfertier dann die Sünde des Opfernden trägt und stellvertretend damit ins Gericht geht und stellvertretend für ihn gerichtet wird. Beim Brandopfer ist es so, das musste ja makellos sein, das Tier. Bedeutet es die Handauflegung, dass die Makellosigkeit von dem Tier, das, was dieses Tier symbolisch in den Augen Gottes ist, dass die Makellosigkeit dieses Tieres auf den Opfernden übergeht. Und aufgrund dieses Tieres jetzt der Opfernde makellos und rein vor Gott stehen darf. Das Sündopfer ist notwendig, weil der Wille Gottes nicht getan wurde. Weil Gottes Gebote übertreten wurde, weil Schuld auf Seiten des Menschen vorliegt. Deswegen braucht es das vergossene Blut als Mittel der Sühnung, als einen Ausgleich, als die Wiederherstellung von Gottes Gerechtigkeit. Leben muss für Leben gegeben werden. Beim Brandopfer ist die Bedeutung die, dass Gottes Wille in vollkommener Weise getan wurde. Das Brandopfer steht dafür, dass Gottes Wille in vollkommener Weise erfüllt wurde und Gott dadurch vollkommen verherrlicht wurde. Und so hat das Erlösungswerk des Herrn Jesus, sein Opfer am Kreuz von Golgatha, hat zwei Seiten. Es gibt die Seite in Bezug auf den Menschen, auf uns. Sein Werk tut alles, was es brauchte, was wir Menschen brauchen, um mit Gott wiederum versöhnt zu werden, um gerettet zu werden. Das Werk des Herrn Jesus erfüllt die Bedürfnisse, die der Sünder hat, aufgrund seiner Sünde und seines Sündigens in vollkommener Weise und nimmt alles weg, was den Sünder von einem heiligen und vollkommenen Gott trennt und das Gericht Gottes über ihn herabrufen würde. Das ist die Seite des vergossenen Blutes und die sehen wir im Kelch. Es gibt aber auch noch die Seite Gottes, dass Gott durch das Opfer des Herrn Jesus in vollkommener Weise verherrlicht worden ist. Dass durch das Opfer des Herrn Jesus alle Wesenseigenschaften Gottes, seine ganze Schönheit, seine ganze Herrlichkeit so hell aufgestrahlt ist, wie noch in keinem einzigen Ereignis zuvor. Und das hat mit unserer Annahme zu tun. Ich möchte hierzu eine Stelle aufschlagen aus dem Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 6. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 6. Da heißt es, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und jetzt hat die Elberfelder eine Fußnote und das ist eigentlich die viel bessere Übersetzung. Die Elberfelder hat die Fußnote hier, womit er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten. Durch das Werk des Herrn Jesus, durch sein Opfer dürfen wir jetzt vor Gott angenehm sein. Weil all das, was der Geliebte ist, was der Herr Jesus für Gott ist, ist als Mensch, ist jetzt auf uns übergegangen. Das ganze Wohlgefallen, das der Herr Jesus als Mensch, das Gott an dem Herrn Jesus als Mensch hatte, geht jetzt auf uns über. Deswegen sind wir begnadigt, deswegen sind wir angenehm gemacht und das heißt nichts anderes, als deswegen sind wir von Gott vollkommen angenommen. Und das Wunderbare ist, genau diese beiden Seiten dürfen wir auch im Mahl des Herrn sehen. Wir sehen den Kelch, das vergossene Blut. Gott hat alles getan, was es für den Sünder braucht und was weggenommen werden muss, damit der Sünder wiederum zu Gott zurückkommen kann. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass durch das Opfer des Herrn Jesus der Sünder für Gott, für Gottes Heiligkeit und für Gottes Gegenwart vollkommen passend gemacht worden ist. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann soll das unsere Herzen doch mit tiefer Dankbarkeit und Anbetung erfüllen. Ich möchte noch auf zwei Besonderheiten in diesem Vers hinweisen. Und damit müssen wir dann auch schon leider schließen, weil die Zeit wieder um ist. Ist euch die abweichende Reihenfolge aufgefallen? Wie ist die Reihenfolge, wo der Herr Jesus das Mahl einsetzt? Wie ist die Reihenfolge in 1. Korinther 11 in der Praxis des Mahls? Da ist die Reihenfolge Brot und dann der Kelch. Hier verwendet aber Paulus die umgekehrte Reihenfolge, zuerst der Kelch und dann das Brot. Und es wird damit erklärt, dass der Schlüssel hier zu diesem Abschnitt ist Gemeinschaft. Und die Grundlage jeglicher Gemeinschaft mit Gott ist zunächst einmal das vergossene Blut des Herrn Jesus. Und deswegen steht hier der Kelch vor dem Brot. Das Zweite, was wichtig ist, ist zu sehen, es heißt, wir segnen, wir brechen. Und das ist ein Gedanke, der heute leider auch völlig unter den Tisch fällt, der uns sogar fremd ist. Wir sind ja eine Gesellschaft von Individualisten. Ich, mein, mir, mich. Und das Brotbrechen hat auch eine persönliche Seite. Das ist 1. Korinther 11, darauf kommen wir noch zu sprechen. Ein jeder prüfe sich selbst. Ja, ich kann nicht einen Heiko, nicht einen Timo, nicht einen Simon, nicht einen Uli prüfen. Ich muss mich selber prüfen. Aber es gibt hier eine zweite Seite und das ist die sogenannte gemeinschaftliche Seite, die kollektive Seite. Hier spricht Paulus, dass das Mahl des Herrn eine kollektive, eine gemeinschaftliche Handlung ist. Alle tun das Gleiche. Wir brechen das Brot. Wir segnen den Kelch. Und Paulus sagt nicht nur ihr, sondern er schließt sich sogar mit ein. Das heißt, Gott sieht es so, obwohl natürlich in der Praxis jeder einzeln für sich von diesem Kelch trinkt, jeder einzeln für sich von diesem Brot bricht, sieht es Gott doch so, wie wenn es eine Person ist, die handelt. Wir haben gemeinsam Anteil an den Tatsachen und wir haben gemeinsam Anteil an allen gesegneten Folgen, die mit dem Blut und mit dem Leib des Herrn Jesus verbunden sind. Und das bringen wir gemeinsam als Ganzes zum Ausdruck. Und damit ein ganz wichtiger Punkt, das Mahl des Herrn ist nicht nur ein Gedächtnismahl, sondern 1. Korinther 10 lehrt uns auch, es ist ein Gemeinschaftsmahl. Etwas, das wir alle zusammen gemeinsam tun. Und das ist dann nachher auch in den praktischen Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, sehr wichtig. Weil damit ist es nicht egal, wer links und rechts neben mir das Brot bricht. Sondern da gibt es eine gemeinsame Verantwortung. Ich kann nicht bloß sagen, ja, ich breche das Brot, ich denke an Herrn Jesus und wenn ich denke, dann ist alles schön und recht. Nein. Nach Gottes Gedanken und nach Gottes Prinzipien soll es ein Gemeinschaftsmahl sein. Alle haben zusammen Anteile und alle sollen das sichtbar zum Ausdruck bringen. Und das wird in besonderer Weise nochmal betont durch Vers 17. Denn da bekommt das Brot eine zweite Bedeutung. Verwendet Paulus jetzt ein zweites Bild. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir nehmen alle teil an dem einen Brot. Aber was das dann bedeutet und was dadurch zum Ausdruck kommt, das möchte ich dann nächstes Mal tun. Was mir das Anliegen für heute wäre, ist, dass ihr einfach noch einmal neu nachdenkt über das Werk unseres Herrn und wie vollkommen dieses Werk ist. Dass dieses Werk die Seite des Menschen, die Seite des Sünders vollkommen abdeckt in alle Ewigkeit. Gleichzeitig aber auch in vollkommener Weise die Seite Gottes, dass Gott durch dieses Werk vollkommen verherrlicht worden ist. Und deswegen ist dieses Werk in alle Ewigkeit wirksam. Und wir dürfen das durch Brot und Wein, durch den Kelch zum Ausdruck bringen. Jeder, der daran teilnimmt, ich habe daran Anteil. Wir alle haben gemeinsam daran Anteil. Das ist unser Teil. Das gehört uns. Und möge der Herr uns neu schenken, das Bewusstsein für dieses großartige Werk am Kreuz von Golgatha. Amen.